Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast Mischa Salet willkommen und wir starten wie immer einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, hallo Tjalf, danke für die Einladung, freut mich sehr dabei zu sein. Also ich bin Mischa Salet, komme aus dem deutschsprachigen Gebiet Belgiens, also Ostbelgien. Bin 38 Jahre, Vater, habe zwei Kinder und arbeite momentan als Mentalcoach, ja.
Sehr cool. Dann finde ich natürlich im Bereich Mentalcoaching so diesen Umgang mit Resilienz, mit Drucksituationen total spannend. Und du hast ja auch Polizeikräfte ausgebildet und warst selbst Kriminalpolizist. Also ist natürlich total spannend, ja, welche Erkenntnisse du da mit in deine Arbeit mit reinnimmst. Also wenn du an das Thema Umgang mit Drucksituationen denkst, was assoziierst du damit und inwiefern spielt da deine berufliche Vergangenheit auch eine Rolle? Ja.
Was ich damit assoziiere, ist vor allen Dingen, dass Druck ist ja immer so die eigene Wahrnehmung. Ne? Also das heißt, ich vergleiche das immer gerne wie so ein Bergsteiger, der vor so einem Berg steht, der unten steht und der hat den Berg vor sich und der nimmt diesen Berg als sehr, sehr groß wahr. Also das ist das Ereignis, was vor ihm steht. Und gleichzeitig ist aber auch die Wahrnehmung an den eigenen Fähigkeiten, also dieses eigene Selbstbild. So, und wenn wir da den Bergsteiger nehmen und der da oben hin möchte, der braucht natürlich Material. So, und der schaut dann in seinen Rucksack und wenn er in seinen Rucksack schaut und da seine Fähigkeiten sieht, hat er dann das Gefühl, dass er es schafft, diesen Berg da hochzukommen. So, und wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich diesen Berg da nicht hochkomme mit meinem Rucksack, mit meinen Fähigkeiten, geht's entweder darum zu schauen, okay, ist der Berg wirklich so hoch, wie er gerade aussieht? Das heißt, da vielleicht auch die Perspektive zu wechseln. Oder aber auch, sollte ich meinen Rucksack vielleicht nochmal öffnen und genau schauen, was habe ich denn alles da drin und was fehlt mir da gerade noch, um diesen Berg zu besteigen? So, dieses Bild, das nutze ich eigentlich sehr, sehr oft auch mit den Sportlern, um es zu verdeutlichen. Ja, und da geht es dann eigentlich darum, entweder diese Wahrnehmung an dieses Ereignis runterzuschrauben oder aber auch diese Wahrnehmung der Glaube an die eigenen Fähigkeiten hochzuschrauben. So, und das ist ja immer diese eigene Wahrnehmung. Was verbinde ich aber auch mit der Polizei? Ich würde sagen, die Einsätze bei der Polizei, die ich dann hatte, sowohl beim Einsatzdienst als auch bei der Kriminalpolizei, ja, da waren die Konsequenzen natürlich bedeutend größer. So, und das hilft mir auch immer wieder bei den Sportlern, immer wieder, ich sag mal, den Ball so ein bisschen flach zu halten und zu sagen, hey, das Worst-Case-Szenario, was da passiert, wenn du das Spiel nicht gut bestreitest, wenn du das Spiel verlierst, den Elfmeter verschießt, wenn du das Rennen halt nicht auf dem Podium endest, so ist das wirklich so, so gravierend. So, und die Erfahrung bei der Polizei, da waren die Konsequenzen halt gravierend oder hätten sein können. Ja, das hilft mir natürlich ja immer, den Ball da, wie gesagt, flach zu halten, ja.
Ja, so diese Konsequenzen, das finde ich ganz spannend, weil das ist, ich weiß nicht, ob ich es 100% richtig in Erinnerung habe. Ich meine, dass es Jürgen Klopp mal gesagt hat, dass es ja eigentlich, das war natürlich nicht der Vergleich Polizei und Fußball, sondern nur Fußball innerhalb von verschiedenen Spielklassen, aber dass er meinte, dass es eigentlich egal ist, ob ich jetzt, keine Ahnung, Kreispokalfinale, also auf Kreisebene mich bewege, in einem Finale oder ob ich das Champions League Finale spiele, weil subjektiv für mich diese Bedeutung so ähnlich ist, einfach weil ja, das eben das Niveau ist, auf dem ich mich bewege und das für mich so eine Bedeutung hat. Und das erzeugt natürlich so Druck, der vielleicht von außen betrachtet nicht 100% rational ist. Aber es fühlt sich für sich ein selbst ja trotzdem nach so einem starken Druck an.
Ja.
Das erstmal für sich zu erkennen, ist natürlich die eine Sache, aber wie gehst du dann mit Sportlern an dieses Problem ran? Weil nur weil sie sich das einmal vor Augen geführt haben, wird die Bedeutung ja jetzt nicht gleich weniger und der Druck ist weg. Also.
Nee, genau, nee. Also es, wie soll ich es erklären? Viele Sportler, die verstehen ja, also viele Personen verstehen ja im Endeffekt, also, beziehungsweise verstehen auch gar nicht, worum es, wie Druck eigentlich entsteht. So, und dieser Vergleich von diesem Berg mit dem Bergsteiger, das erklärt ja schon mal in der ersten Phase, hey, was ist eigentlich Druck und wie kommt es, dass ich mich gerade so fühle? Und wie du sagst, das ist im Endeffekt total subjektiv. Ich habe selber im höheren Amateurfußball gespielt bei meinem Heimatclub. So, und da hatten wir einmal so ein Entscheidungsspiel vor 1000, 1500 Zuschauern. Das war natürlich für mich in dem Moment war das Ereignis. So, jemand, der Champions League spielt und dann das Finale spielt, für den, der hat vielleicht dasselbe Empfinden gehabt, weil es für ihn ein ganz an, also für ihn war das subjektive Empfinden sehr, sehr ähnlich. Diese Sichtweise zu sagen, hey, dieses Ereignis, was du gerade vor dir hast, ist das wirklich so groß, wie du es gerade für dich selber machst? Oder kann es nicht sein, dass es eigentlich gar nicht so riesig ist, wie du dir es gerade selber da aufbaust? Soll nicht heißen, dass man die Bedeutung von einem gewissen Spiel, von einem gewissen Ereignis da auf Null setzen soll. Aber es geht ja beim Druck, geht es ja vor allen Dingen darum, dass es nicht Überhand gewinnt und dass da nicht zu viele Stresshormone ausgeschüttet werden und meine Leistung, die ich ja eigentlich abliefern möchte, dass diese Stresshormone mich daran hindern, weil zu viel ausgeschüttet wird, sondern dass es in einem gewissen gesunden Maße bleibt. Und dann da hilft ein Perspektivwechsel extrem. Und ich nehme da immer gerne so ein Beispiel, wenn jetzt jemand ein wichtiges Spiel oder ein wichtiges Rennen hat, und sagt, das ist das Rennen, das Spiel der Saison. Dann sage ich, hey, wenn du morgens beim Bäcker gehst und du triffst da die Oma aus dem Dorf und du sagst ihr, dass du jetzt das Spiel oder das Rennen hast, so was wird die davon sagen? Was wird die von diesem Ereignis halten? Die wird wahrscheinlich sagen, oh ja, schön, viel Spaß, oder die wird sagen, ja, ich habe keine Ahnung davon, lass mich bitte in Ruhe. So, und dieser Perspektivwechsel, der hilft dann natürlich, das ganze Ereignis mal so ein bisschen runterzuschrauben, ja. Und da gibt es halt verschiedene Tools und Techniken, wie man das machen kann, diese Wahrnehmung runterzuschrauben, ja.
Genau, das Thema Wahrnehmung hast du ja auch schon vorher angesprochen. Einfach generell in Bezug auf diesen Berg, wie nehme ich den wahr? Und dann auch abhängig davon, naja, was für ein Werkzeug mir zum Teil auch, also nicht nur objektiv, sondern auch in meiner Wahrnehmung zur Verfügung steht.
Ja, genau.
Und da spielt ja auch eine Rolle vielleicht, also ich finde dieses Bild mit dem Berg total gut. Und musste dabei dann aber daran denken, dass es ja nicht nur den Berg gibt, der vor mir steht, sondern ich habe vielleicht schon einen anderen Berg bezwungen oder einen Teil von dem Berg, der gerade vor mir steht, habe ich schon bezwungen. Von daher spielt ja auch das eine Rolle dabei, wie ich Herausforderungen wahrnehme, was ich schon in der Vergangenheit geschafft habe. Und dann ist ja jemand im Vorteil, der vielleicht schon einfach ja größere Dinge geschafft hat und manche ja, haben vielleicht jetzt noch nicht die Riesenherausforderungen gehabt oder aber haben schon Dinge gemeistert, aber haben das selbst gar nicht so für sich präsent, was sie eigentlich schon geschafft haben. Also, was für eine Rolle spielt dieser Aspekt in deiner Arbeit?
Also super Beispiel, was du gerade nimmst, ist im Endeffekt auch wieder so ein Perspektivwechsel. Und zwar nenne ich das, ich habe gar keinen richtigen Namen, also dieses Rauszoomen. Und effektiv, vor 2 Wochen habe ich das noch mit einem Sportler gemacht. Der hatte ein wichtiges Rennen vor sich. Und da haben wir das Ganze mal rausgezoomt, haben gesagt, hey, auf deiner ganzen sportlichen Karriere, die du bereits hinter dir hast, und du auch noch vor dir haben wirst, weil ich glaube, im Sport ist ja auch wichtig, eine gewisse Vision und auch gewisse Ziele zu haben. So, dann haben wir das mal rausgezoomt und gesagt, hey, was werden da denn noch alles für Berge kommen? So, und dann sagte der auch selber, ja, und hinter mir sind ja auch schon viele Berge, die ich gegangen sind. So, und dann haben wir die Berge mal auch aufgezeichnet von der Höhe und so weiter. Und im Endeffekt war Anfang dieses Bild von diesem großen Berg, wenn wir das rausgezoomt haben, war einmal hinten dran waren viele Berge, dann kam der Berg jetzt vom nächsten Wettkampf und dann danach kamen auch noch ganz, ganz viele Berge. So, und das hilft natürlich extrem. Einmal dieses Vergangene, ey, da sind schon so viele Sachen, die ich schon gemeistert habe. Und jedes Mal habe ich gedacht, das ist ein Riesenberg und wie werde ich den bestehen? Und ich habe es geschafft. Und gleichzeitig aber auch, ich habe noch so viel vor in meiner sportlichen Karriere, wie dann ist dieser Berg, der gerade da ist, ist ja im Vergleich zu den ganzen Bergen, die ich danach noch besteigen möchte, ist ja eigentlich einfach nur eine Challenge, die ich gerade meistere. Ja, und hast sogar ein super Beispiel genommen. Ich glaube, das hilft extrem da. Da mal da ein bisschen rauszuzoomen und den Blick da ein bisschen zu öffnen.
Genau, also wenn ich ja Situation meister, dann spielt ja auch das Selbstvertrauen eine Rolle. So, also da sprechen wir im Grunde auch schon drüber. Aber spannend finde ich auch, ja, wie man Selbstvertrauen für sich versteht, weil ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also das, was ich jetzt für mich als Definition nutze, ist halt, dass ich bin da auch beeinflusst von Sebastian Mundrutz von Cogniproof. Also der unterscheidet zumindest zwischen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, weil er sagt, es gibt ja einfach die Sportler, die, naja, die haben breite Brust und sagen so, ja, ich bin hier der Beste und so, aber sind sich gar nicht so sehr über ihre eigenen Fähigkeiten im Klaren und ja, posaunen das einfach so raus. So, das wäre dann für ihn vielleicht Selbstvertrauen, aber eben noch nicht Selbstbewusstsein. So, und Selbstvertrauen baut dann eben auf dem Selbstbewusstsein auf, dass ich genau weiß, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut. Und dann kommt das Selbstvertrauen. Dieses Selbstbewusstsein, darüber haben wir im Grunde schon gesprochen. Wie benutzt du diese beiden Begriffe in deiner Arbeit? Also welche Rolle spielt einmal das Selbstvertrauen und einmal das Selbstbewusstsein für dich?
Ja, im Prinzip ist das eigentlich auch so ein, meistens in einem der ersten Coachings, beziehungsweise schon fast schon im ersten Coaching. Weil viele Sportler kommen ja bei einem und sagen, ja, ich will selbstbewusster werden. So. Und dann stelle ich immer gerne, okay, was heißt denn eigentlich für dich selbstbewusst? Ja, ein gutes Auftreten haben, dass man merkt, dass ich das kann, dass andere das dann auch sehen und so weiter und dass ich mir das selber zutraue. Und dann mir geht es dann auch immer am Anfang darum, hey, bevor wir am Selbstvertrauen arbeiten, arbeiten wir wirklich am Selbstbewusstsein. Und die Wörter, die sagen es ja eigentlich schon an sich. Selbstbewusstsein heißt ja nichts anderes wie, mir ist bewusst, was ich selbst denke, was ich selbst fühle, wie ich reagiere. So, und da unabhängig davon, ob ich da jetzt stark bin oder ob ich das Gefühl habe, ey, das kann ich noch nicht gut oder ob ich das Gefühl habe, ey, diese Situationen, die meister ich mit links und so weiter. Wichtig ist halt, dass mir das bewusst ist, was ich kann, beziehungsweise was mein Körper mir gerade eigentlich zurückmeldet. Und Selbstvertrauen baut denn, wie du es gesagt hast, baut im Endeffekt darauf auf. Das heißt, ich traue mir selber Sachen zu. Das heißt, ich traue mir selber eine Aufgabe zu. So, und das ist für mich die einfache und total simple Erklärung. Ich habe ein Ereignis vor mir stehen. Ich traue mir selbst zu, dieses Ereignis zu bestehen. So, das, die, aber diese Definitionen, beziehungsweise dieses Bewusstwerden dafür, ja, das ist wirklich, ich würde sagen, das Selbstbewusstsein ist oft noch viel, viel schwieriger als dieses Selbstvertrauen. Weil, ja, was fühle ich eigentlich? Was denke ich? In welchen Situationen habe ich es schwierig? Was meister ich mit links? Welche Situationen sind herausfordernd? Da muss man schon verdammt ehrlich mit sich selbst sein. Und das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung für viele Sportler, ja.
Ja, ich glaube, dass das auch ein Thema ist, dass es sowohl für Sportler als auch für Trainer und Führungskräfte generell einfach sehr wichtig, so sich selbst gut zu kennen. Also klar zu wissen, so was treibt mich motivational an und wie reagiere ich in bestimmten Situationen und ja, was brauche ich, um Leistung zu bringen. Aber das kann sich natürlich auch unterscheiden. Von dem, was meine Sportler brauchen, um Leistung
Absolut.
zu bringen. Also da finde ich, das heißt motivbasierte Führung. Wenn man bei ID 37 heißt das, wenn man da mal reinguckt, da kann man sich so ein bisschen einlesen. Hatte auch schon eine Podcast-Folge dazu mit Anna Fagir Afghani. Also wer sich dafür interessiert, kann da mal reinhören. Also das finde ich ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Ich hatte noch einen zweiten Punkt. Ich komme aber gerade ein bisschen davon ab. Aber vielleicht kannst du erst mal sagen, du arbeitest ja jetzt nur mit Sportlern, nicht mit Trainern, oder? Also vielleicht kannst du trotzdem mal sagen, wie du so den Stellenwert dann für Trainer siehst, weil sich ja auch der Podcast
Ja,
das
also
ja an die richtet.
ich arbeite hauptsächlich effektiv mit Sportlern und Sportlerinnen zusammen, größtenteils im Fußball. Ich begleite aber auch effektiv auch ein paar Trainer, das heißt teilweise Jugendtrainer im NLZ-Bereich, Jugendtrainer auch im Amateurbereich, aber auch im Profibereich arbeite ich auch mit einem Trainer zusammen. Das heißt, da geht es im Endeffekt ähnlich wie bei einem Spieler auch, geht es ja natürlich immer so um diese eigene persönliche Weiterentwicklung, aber auch um diese, okay, was habe ich denn eigentlich auch als Vision, muss man ja schon sagen, Trainer ist ja auch so eine Karrieremöglichkeit, so, und das nutzen oder das sehen viele auch so, um da Karriere zu machen. Und ja, wo möchte ich da eigentlich hin und welcher Trainer möchte ich denn irgendwann mal sein? So, und da bei der Ausarbeitung geht es immer darum, okay, wie sieht denn oder wie verhält sich denn meine beste Version von mir selber? So, das ist diese Vision. Also, wo würde ich mich gerne irgendwann mal sehen? Und wie verhält sich diese Person? Also geht es gar nicht darum zu sagen, ich muss in diesem Verein, sondern eher, ja, wie ist der denn? Wie verhält er sich bei einer schwierigen Situation? Wie verhält er sich, wenn die Spieler nicht das machen, was geplant wurde? Wie verhält er sich gegenüber der Presse? Wie verhält er sich gegenüber einem auslaufenden Vertrag? Wie verhält er sich, wenn er drei oder fünf Spiele ohne Niederlage? Wie verhält er sich auch mit Jugendspielern und so weiter? Also da ist, ich glaube oder ich habe das Gefühl, dass der Stellenwert im allgemeinen, so im mentalen Bereich schon für Sportler und Sportlerinnen immer mehr wächst und dass den ein oder anderen Trainern das auch immer bewusster wird. Ey, wenn ich was vermitteln möchte, dann muss ich natürlich auch an mir selber arbeiten. So, und ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der trotzdem noch oft vernachlässigt wird, glaube ich.
Ja, total. Also ich finde auch nicht nur so rein in der Vermittlung für die anderen Spieler, sondern auch, weil ich ja selbst als Trainer auch meine Ziele verfolge. So, ich mache das ja auch mit Herzblut und dann ja nehme mich ja Herausforderungen auch mit. So, und das klar, das hat Einfluss darauf, wie gut ist meine Leistung, anderen etwas zu vermitteln, aber auch einfach, ja, wie wohl fühle ich mich dann einfach in meiner Trainertätigkeit, während ich solchen Drucksituationen ausgesetzt bin. Von daher fürs eigene Wohlbefinden und auch ja, einfach für die Vermittlung total wertvoll für mich. Ja.
Ganz klar. Und wenn du dich als Trainer nicht wohlfühlst oder das oder einer Situation nicht meist oder das Gefühl hast, diese Situation nicht meistern zu können, das hat ja immer auf Einfluss auch auf die Personen, die drumherum sind, sei es aufs Trainerteam, sei es auf den Verein, ja, und vor allen Dingen auch auf die Spieler. Also ich glaube, der Trainer, der bewusst an sich arbeitet, das ist, glaube ich, sogar einer der größten Hebel, um da auch den Spielern was mitzugeben. Ja.
Genau, mir ist auch noch der Punkt eingefallen, den ich gerade bringen wollte, und zwar, da würde ich nochmal in das Thema Selbstvertrauen reingehen. Also ich würde tatsächlich glauben, ich habe es nicht, also die Definition, die habe ich schon so voneinander getrennt, wie ich es gern wollte, aber ich hatte dies eine Beispiel genannt von einem Athleten, der so breite Brust und sagt so, ich bin der Beste, so, aber der sich gar nicht so selbst seiner eigenen Stärken und Schwächen bewusst ist.
Ja.
Und habe dann gesagt, das ist vielleicht Selbstvertrauen, aber noch kein Selbstbewusstsein. Ich würde sagen, das war vielleicht gar nicht so ganz richtig, weil das ist vielleicht eher, da würde mich mal interessieren, wie du das dann nennen würdest. Also vielleicht so eine Art vorgespieltes Selbstvertrauen, weil eigentlich kann er ja gar nicht so richtig sich vertrauen, weil er ja noch gar nicht weiß, was er überhaupt kann. Also eigentlich ist es ja vielleicht so ein, auch wenn ich mich unsicher fühle, kann ich ja vor anderen sagen, ja, hier, ich bin der Beste, so. Von daher, was ist das für dich?
Ich glaube, das hängt wirklich von der Situation ab. Also es kann natürlich, ich sag mal, eine Art und Weise sein, etwas vorzuspielen, um vielleicht auch besser dazustehen. Es kann aber auch sein, dass man durch dieses Verhalten die Konkurrenz in einer gewissen Form auch beeinflussen möchte oder beeindrucken möchte. Es kann aber auch eine Form von totaler Selbstüberschätzung oder Fehleinschätzung sein. Ja, also da sieht man, da sind schon ein bisschen so drei, so diese Körpersprache, die man kann schon drei sein, kann aber auch wirklich die Überzeugung sein und auch das wirkliche, ja, die Überzeugung sein, ey, ich werde das meistern und ich zeige mir das, indem ich mich auch körperlich dementsprechend verhalte und auch aufrecht gehe, mich aufrecht halte, Schultern auseinanderziehe, vielleicht auch lauter rede und indem ich so eine körperlichen, ich sag mal, Aktionen mache, hilft das im Endeffekt schon meinem Selbst, also je mehr ich dann auch daran glaube, hilft das dann im Endeffekt auch meine Herausforderung zu meistern. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind einfach verschiedene Situationen und verschiedene Aspekte, ja, kann ganz unterschiedliche Gründe haben.
Ja, aber ich finde, man sieht bei deinen Beispielen auch schon gut. Also wenn ich den Spieler nehme, der sagt, er möchte den Gegenspieler beeinflussen, da ist ja schon eine Form von Selbstbewusstsein irgendwo auch da, weil er weiß, okay, ich kann mit meinem Verhalten Einfluss darauf nehmen, wie der andere hier jetzt auf dem Platz handelt. Also von daher finde ich, da ist ja schon so eine bewusste Ebene da und da kann man gut so Abstufungen dann auch machen. Also wie sehr
Absolut.
das dann eventuell schon Selbstvertrauen sein kann oder eher nicht, je nachdem, was er bezweckt. Aber du guckst natürlich nicht in den Kopf rein. Aber wenn wir jetzt so über die Beispiele sprechen, was seine Intention dahinter ist, dann kann man schon ganz gut sagen, ist das eher Selbstvertrauen oder nicht. Genau.
Und jetzt, wo du es ansprichst, ist es dann, da ist es natürlich super, super wichtig, dann auch, wenn ich mit meiner Körpersprache etwas bei meinem Gegenüber bewirken möchte. So, das heißt, ich möchte ihn verunsichern und so weiter. Dann brauche ich dieses Selbstbewusstsein. Warum? Weil wenn mein Gegenüber das nämlich auch macht, dann muss ich das ja auch richtig einordnen. So. Und wenn ich ich sag mal, dieses Verhalten nach außen hin bewusst einsetze, um mein Gegenüber zu schüchtern, ja, dann muss mir auch klar sein, ey, der wird das genauso machen. Und ich werde das so einordnen, dass ich das auch so interpretiere und sage, hey, der macht das gerade nur, um mich zu verunsichern und ich lasse mich aber nicht verunsichern. Und da ist oft dieser schmale Grat, wo man diese Körpersprache nutzt oder nutzen kann und sich aber vielleicht auch selber verliert, weil das Gegenüber oder der Gegenüber das Gleiche machen kann. So, das ist wirklich sehr, sehr schmaler Grat und da braucht man halt so ein Bewusstsein für die eigenen Gedanken und für die eigenen Gefühle und auch zu wissen, hey, wie weit kann ich da gehen und inwieweit darf das mich nicht beeinflussen, wenn es wieder zurückkommt?
Wie siehst du den Stellenwert von Mentaltraining, also den wahrgenommenen Stellenwert im Sport? Du hast ja, meine ich, schon angeschnitten so ein bisschen, dass das eben ja steigt, das Bewusstsein dafür, dass das wichtig ist. Aber insgesamt, wo denkst du, stehen wir da? Weil ich da schon noch so eine gewisse, ja, Zurückhaltung vielleicht, Skepsis auch noch wahrnehme.
Ja, ich glaube, das Thema wird im Allgemeinen viel präsenter. Man muss aber auch unterscheiden zwischen so wirklich Mentaltraining und Mentalcoaching. Für mich ist Mentaltraining auch mehr so dieses Kognitive, das heißt wirklich das, was in meinem Kopf, was ich vorhabe zu machen, dass ich das auch wirklich umgesetzt bekomme. Also das ist ja auch eine Form von Mentaltraining, das heißt, wo man auch mit verschiedenen Übungen ganz bewusst an dieser Kognition arbeiten kann. Und beim Coaching geht es für mich eher darum zu sagen, hey, ich sag mal, mein Seil mit meinem Potenzial. So, und da sind verschiedene Knoten drin. Und es geht darum, die verschiedenen Knoten zu lösen. So, und die Knoten, die müssen vielleicht gar nichts mit dem Sport zu tun haben, sondern die können auch mit anderen Themen zu tun haben. So, und da geht es eher dieses, hey, ich habe jemanden an meiner Seite, einen Mentalcoach, mit dem ich offen über Sachen sprechen kann. Unabhängig davon, ob das mit dem Sport ist oder nicht. Die Schwierigkeit bei dem Ganzen ist, und da glaube ich, da ist vor allem so auch im Fußball, da ist schon noch Arbeit, beziehungsweise da sollte schon noch daran gearbeitet werden, dass halt Spieler noch glauben, dass wenn sie sich öffnen und das öffentlich machen, dass sie Mentalcoaching oder Mentaltraining machen, dass der Trainer das dann auch als Schwäche ansieht. So, und wenn er das Gefühl hat, das wird als Schwäche angesehen, dann wird er schon mal erstens nicht öffentlich gehen, dann wird er auf keinen Fall das Gespräch mit dem Trainer suchen, weil er ja denken würde, scheiße, wenn ich dem Trainer das jetzt sage, dass ich da ein Thema habe, was gerade ein Knoten bei mir ist, das würde ich gerne lösen, ja, dann werde ich weniger Spielzeit bekommen, weil der Trainer vielleicht denkt, ey, der ist gerade jetzt im Moment nicht so in der Lage, volle Leistung zu bringen. So, und der andere Spieler, der nichts sagt, der das aber gut so kaschieren kann und sagt, hey, ich spiele da einfach mal meine Rolle weiter, so bei dem könnte der Trainer das dann halt nicht denken. So, und deswegen ist da bei vielen Spielern noch wirklich so die Hemmschwelle, das öffentlich zu machen, beziehungsweise das überhaupt anzugehen. Also ich denke, da ist noch wirklich Potenzial nach oben. Und wenn man das mit anderen Sportarten und auch in anderen Ländern vergleicht, beispielsweise in den USA, da ist das mittlerweile das Normalste der Welt, dass jemand sagt, ey, ich habe einen Mentalcoach. So, da ist schon bald eher so, ey, du hast keinen Mentalcoach. Wie? So. Also da das geht in die richtige Richtung, aber ich glaube, da ist schon noch ein bisschen Arbeit, ja.
Würdest du dann sagen, wenn du zwischen Mentaltraining und Mentalcoaching unterscheidest, also beim Mentalcoaching hast du dann ja gesagt, kann es ja auch um Themen gehen, die jetzt nicht direkt mit dem Fußball zu tun haben, aber eben Einfluss darauf nehmen, dass da dann die Skepsis nochmal größer ist, weil es ist ja viel persönlicher. Also es muss ja nicht nur die Skepsis sein, irgendwie, dass man sagt, ja, das bringt ja nichts, sondern auch einfach so diese Hemmungen, sich da zu öffnen. Also
Ja, also da ist auf jeden Fall die Hemmung ist da, ist da, ist da, ist, ist, ist auf jeden Fall da. Grundsätzlich, ne, ich glaube auch unabhängig vom Sport, sich irgendjemandem zu öffnen, ist ja schon ein Riesenschritt, den man manchmal geht oder viele auch nicht gehen, ja, weil die Hemmung halt da ist. Und ja, man will sich halt nicht bloßstellen. So, das ist wahrscheinlich bei vielen das Gefühl. Und ja, ich würde sagen, so beim Coaching könnte das sogar noch präsenter sein, effektiv.
so, je nachdem auch natürlich, was für Ressourcen zur Verfügung stehen, ist ja die eine Möglichkeit eben das, was du machst. Man holt sich extern jemanden dazu. So, da vielleicht machen wir das erstmal als ersten Schritt, weil ich Ressourcen ja angesprochen habe. Also, was für Möglichkeiten siehst du da dann? Ich meine, hier hören ja jetzt sich das Trainer an, die auf ganz unterschiedlichen Niveaus unterwegs sind. So, einige sind vielleicht im NLZ. So, da hast du dann finanziell nochmal bessere Ressourcen. Die anderen bewegen sich irgendwo, keine Ahnung, vielleicht sogar nur auf Kreisebene oder ein, zwei Klassen drüber. So, spielt ja Geld dann auch irgendwie eine Rolle. Also, was siehst du als realistisch an, was man so an externer Verstärkung machen könnte als Verein oder als Mannschaft, wenn man in den Bereich reingehen will?
So als Verein oder als, ich glaube, als Verein ist es wichtig, dass man da ein gewisses, eine, keine gewisse, nicht mal eine gewisse Struktur, aber eine gewisse Offenheit in den Verein bringt und sagt, hey, wir wollen da gerne auch mal neue Wege gehen und wir würden das gerne mal anbieten. So, und das Erste, was dann meistens auch gemacht wird, ist so eine Art Sensibilisierung in dem Stil, ey, was ist eigentlich Mentaltraining, Mentalcoaching und was sind so wirklich die Basics? Und ich glaube, mit den Basics, da können viele Trainer sich schon mal was, können viele Trainer schon was mitnehmen. So, ich sage aber immer, dieser Kontrollbereich, so was kann ich selber kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren, so dass man schon mal, da, ich glaube, wenn man das schon mal, damit schon mal startet und sagt, hey, wir versuchen das wirklich, dass jeder das für sich verinnerlicht, wäre schon mal in Form von Sensibilisierung, Workshops schon mal ein erster Schritt. Klar, ich weiß, ich war selber auch hier im Dorfverein mit meinem Sohn, war ich auch, ich sag mal, Vatertrainer. Danach war ich im NLZ, war ich Trainer, also ohne meinen Sohn. Ja, und klar, so ein Dorfverein, der wird keinen Mentalcoach jetzt für jeden Trainer da an die Seite stellen können. So, und ich kann auch jeden verstehen im Amateurbereich, dass er nicht zwingend sagt, hey, ich will jetzt einen Mentalcoach, um da in meinem Amateurtrainer sein, da mich da weiterzuentwickeln. Wie gesagt, ich glaube, für Vereine ist so Sensibilisierung, Workshops und diejenigen, die es trotzdem sagen, hey, ich will mich da weiterentwickeln, die haben ja dann zumindest schon mal eine Anlaufstelle. Und je höher das Niveau ist, ja, desto größer sind natürlich auch die Kapazitäten oder sollten die Kapazitäten sein, da auch jemanden entweder intern im Verein zur Verfügung zu stellen oder aber halt als, ich sag mal, als externen Experten, auf den man da verweisen kann.
Was wären für dich, wenn wir jetzt sagen, okay, wir reden nicht von externer Unterstützung, sondern du hast es ja schon selbst angesprochen, man will sich jetzt als Trainer in dem Bereich weiterentwickeln. Was wären vielleicht so die ersten, ja, also kannst du eigentlich auch selbst entscheiden, ob du sagst, so die erste Sache oder die ersten drei, je nachdem, was du da auch gerne erzählen möchtest, was dir dazu einfällt zu dem Thema, aber wie könnte man am Anfang so die erste oder die ersten drei Sachen daran gehen? Was kann man machen, um sich selbst da weiterzuentwickeln und was kann man da seiner Mannschaft mitgeben, ja?
Grundsätzlich gibt es eine Hülle und Fülle an Büchern im Allgemeinen. Ich glaube, jemand, der sich wirklich Interesse hat, der kann natürlich auch in Form von Büchern, Podcast, das, was wir hier machen, kann sich da auf jeden Fall auch inspirieren. Wichtig ist aber, dass nach jeder Inspiration soll natürlich auch eine gewisse Umsetzung kommen. So. Und wenn wir jetzt nochmal das Beispiel von dem Kontrollbereich nehmen. Ich vergleiche unseren Körper, sowohl den Kopf als auch das Körperliche, also auch ich sag mal, das Geistige sozusagen, vergleiche ich gerne wie eine Batterie. So. Und es gibt halt verdammt viele Dinge, an denen wir unsere Batterie entladen oder mit denen wir diese Batterie entladen. Das heißt, wir regen uns über Dinge auf, wir ärgern uns über was, wir machen uns permanent Gedanken über verschiedene Situationen und so weiter. Das Erste, was, also in Bezug auf Bewusstsein, also da haben wir eben ja schon von gesprochen, mir muss als Erstes zuerst mal bewusst werden, ey, was sind eigentlich Dinge, an denen ich Energie verliere? So. Und wenn ich das schon mal herausgefunden habe, was sind Dinge, an denen ich Energie verloren habe, dann gilt es herauszufinden, ey, von diesen Dingen, welche kann ich selber kontrollieren und welche kann ich nicht kontrollieren? So, und dann merkt man relativ schnell schon, ey, da sind so viele Dinge, an denen ich wirklich meine Energie verliere, wirklich Tag für Tag oder Training für Training oder Spiel für Spiel, obwohl ich meine Batterie und meine Energie ja brauche ich ja, die brauche ich ja, die habe ich ja sowas von nötig für meinen Alltag, für mein Training auch vorzubereiten, für das Training zu geben, damit das auch im Endeffekt über das rüberkommt, was ich auch vermitteln möchte, oder aber auch für das Spiel. So, und ist es mir das wert, dass ich da Dinge verliere oder Energie verliere an Sachen, die ich so selber nicht kontrollieren kann? So, das, für mich ist das wirklich die Basis von allem. So, und das muss einem aber zuerst mal bewusst werden. Klar, es ist jetzt ein schönes Beispiel. So, wenn man sich das anhört, dann denkt man, ah ja, okay, Batterie. Vielleicht ist der eine oder andere, der sich schon denkt, okay, da werde ich irgendwann mal vielleicht noch dran denken. Aber da gilt es jetzt dann auch, hey, ich habe das Beispiel, mir muss bewusst werden. Das heißt, da muss ich auch reflektieren. So. Das heißt, da muss ich auch in der Lage sein, mal 2, 3, 5 Minuten mich am Tag hinzusetzen, um meine Gedanken aufzuschreiben, um zu merken, ey, was sind denn wirklich Dinge, an die ich meine Energie verliere? Ja, es geht Inspiration, alles Mögliche, aber es geht danach im Endeffekt immer um diese Umsetzung.
Genau, bei der Umsetzung, also weiß ich nicht, also vielleicht könnte man als Trainer daran so ein bisschen an sich selbst zweifeln, wenn ich jetzt so sage, okay, ich habe jetzt Bücher gelesen, ich habe mir Podcasts angehört, so das ist natürlich schon mal super, wenn man das macht, auch weil ich meine, wenn man jetzt nicht auf dem mega hohen Niveau unterwegs ist, so dann machst du nebenbei noch einen Job und so, das ist ja also extrem viel Aufwand und wer sich dann noch zusätzlich da weiterbildet, das ist ja auf jeden Fall echt schon mal mega. Aber man kann ja dann vielleicht auch sagen, okay, irgendwo ist es ja nur so ein bisschen Halbwissen. Man ist ja jetzt noch kein Fachmann für Mentalcoaching. Und dann fragt man sich ja vielleicht auch, okay, kann dann eben auch was ich mache, kontraproduktiv sein. Und dass man da vielleicht dann so ein bisschen gehemmt ist in seinem Handeln. Also, wie siehst du das dann in der Umsetzung vor dem Hintergrund, dass man ja jetzt kein Fachmann dafür in Anführungszeichen ist?
Kontraproduktiv meinst du in Form von man inspiriert sich an so vielen Sachen und kommt in gar keine Umsetzung oder man setzt was um, ohne sicher zu sein, ob das auch wirklich ist?
Ja, genau, also man setzt was um und fragt sich dann, okay, wird, also passiert entweder halt gar nichts, das wäre ja jetzt nicht so schlimm, oder kann es vielleicht sogar irgendwie das Gegenteil bewirken, genau.
Also, also wie gesagt, in den Büchern, wenn du schon jetzt ein Buch nimmst, also ich glaube, da gibt es ja zig Bücher, die ist auch sehr, sehr gute Bücher. Da gibt es ja immer wieder ganz konkrete Übungen, ganz konkrete Fragen, die da gestellt werden. Und da gibt es, also ich würde sagen, in fast jedem solcher Bücher gibt es halt wirklich auch was Konkretes, was man umsetzen kann. Den Rat, den ich da wirklich geben würde, ist, wenn eine Passage kommt und wenn man sagt, hey, das finde ich interessant, das würde ich gerne angehen, dass man dann sagt, okay, bevor ich jetzt weiterlese und mich noch inspiriere und noch Input bekomme und noch und weitermache, dann mache ich das Buch zu, schreibe mal auf das, was da drin gestanden hat, die Übung, und setze da mal was um und versuche das in meinem Bereich umzusetzen. Gar nicht das Schwierigste, sondern ich schlage immer vor, hey, von den ganzen Lösungsansätzen, die du da hast, was ist das Einfachste für dich umzusetzen? Was ist das Einfachste, was du machst? Also bevor man jetzt sagt, okay, jetzt werde ich jeden Abend eine halbe Stunde meditieren und Yoga machen, weil Haaland das gemacht hat, und reflektieren, aber wie kriege ich das in meinem Alltagsjob hin? Würde ich sagen, hey, ich reflektiere schon mal 2 Minuten und schreibe einfach wild drauf los und schreibe einfach wild meine Gedanken auf. So, das ist ja schon mal ein erster Schritt hin zu diesem. Ich reflektiere ganz bewusst und strukturiert. Immer so einfach wie möglich. Und ja, ich glaube, da kann man sich wirklich inspirieren, auch an diesen Büchern, Podcasts, Hörbüchern, und sagen, okay, wenn was interessant ist, stopp, das will ich auch wirklich umsetzen.
Ja, genau. Also ich finde, man kann sich ja dann auch gut die Frage stellen, wenn man was gelesen hat oder im Podcast gehört. Man merkt dann ja auch, hat das was mit meiner Praxis wirklich zu tun, die ich ja ständig auf dem Platz erlebe. So, und ich glaube, wenn dieser Moment eintritt, dass du sagst, ja, okay, das kenne ich irgendwie, dann ist die Chance schon ganz gut, dass ja, man da jetzt auch nicht irgendwie kontraproduktiv ist, und man sammelt dann ja auch seine Erfahrungen. Man kriegt ja mit, wie dann Spieler darauf reagieren. Klar, Spieler sind natürlich individuell. Das heißt, es kann sein, eine Sache funktioniert bei dem einen besser als bei dem anderen. Aber das kriegst du dann ja auch mit. So, und wenn es mal irgendwie was ganz Neues ist, was für die Spieler auch ungewohnt ist, kann man ja auch sagen, so, ich würde das gerne mal ausprobieren und seid mal ein bisschen offen dafür und wir gucken mal, ob das was bringt, und sonst verwerfen wir es eben zum Beispiel, ne?
Genau,
Genau.
genau. Und es ist ja auch immer ein Unterschied, ob ich was jetzt für mich selber mache, wo ich sage, hey, ich will selber an meiner Entwicklung was tun, mich da weiterentwickeln, ich möchte da mein Bewusstsein ein bisschen schärfen, ich möchte da herausfinden, okay, was kann ich da machen? Und dann gibt es ja auch nochmal den Part, okay, was kann ich mit Spielern machen? Und da muss man halt einfach sagen, das Ganze ist ja sowas von individuell und da gibt es auch keine Wunderlösung. Und klar, man kann sich da auch inspirieren, dass irgendwelche Trainer irgendwas gemacht haben in die Richtung, um ein Zusammengefüge zu schärfen oder aber um die Spieler mehr zu motivieren und so weiter. Das heißt aber nicht, dass erstens ich das genauso rüberbringen kann und zweitens muss man sich bewusst sein, hey, das, was ich rüberbringe, kann sein, dass das bei einem Fünftel ankommt und bei vier Fünftel kommt das gar nicht an, aber gar nicht, weil man es falsch umgesetzt hat, sondern weil die Triggerpunkte halt ganz, ganz anders sind und die Motivation hinter den einzelnen Spielern ganz, ganz unterschiedlich ist.
Ja, ich finde das ganz spannend, was du gerade reingebracht hast. Einmal mit dem Fokus, ja, ich als Trainer und meine eigene Entwicklung, und auf der anderen Seite eben ja die Entwicklung des Spielers. Was kann ich bei dem bewirken? Und ich finde das total cool, weil ich ja gerade so diese Frage in den Raum geworfen habe, dass man sich fragt, kenne ich das als Trainer?
Ja.
Aber es spielt natürlich auch eine Rolle, dass man seine Spieler gut kennt, viel mit denen kommuniziert, auch nicht die ganze Zeit der ist, der selbst spricht, sondern eben auch zuhört viel. Ich würde sogar sagen, mehr zuhören als sprechen.
Und viel, viel
Und
Fragen. Ja.
genau. Und dann kann man sich nämlich auch die Frage stellen, wenn man was hört im Podcast oder was gelesen hat, kennt mein Spieler das? So, das ist ja dann vielleicht sogar nochmal die wichtigere Frage. Weil dann weißt du, okay, dann kann diesem Spieler das vielleicht helfen und da muss ich das ja auch gar nicht so als Allgemeinlösung für jeden benutzen. Genau.
Genau, richtig, richtig. Und jetzt, wenn wir davon sprechen, wenn wir das Beispiel nochmal nehmen mit dieser Batterie. Und dieser Kontrollbereich ist für jede Sportart, für jeden Sportler, für jede Person im Allgemeinen, auch unabhängig von Sport, extrem wichtig. Was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren? Und wenn ich als Trainer mich mal, ich sag mal, 2 Wochen damit auseinandergesetzt habe, mal nach einem Training 5 Minuten aufschreibe, ey, was waren heute Dinge, an denen ich Energie verloren habe? Wirklich ganz konkret. Und von diesen Dingen, die ich verlor, wo ich Energie verloren habe, was waren Dinge, die ich selber kontrollieren kann? Was waren Dinge, die ich nicht kontrollieren kann? So, wenn ich das ja schon mal hinbekomme, in einem Zeitraum von 2 Wochen, beispielsweise sind dann 4 Trainings, 2 Spiele, das 5 Minuten zu reflektieren, dann wird mir das ja in Zukunft, wird mir das ja dann bedeutend einfacher fallen, auch Spielern das zu vermitteln. Wenn man merkt, okay, der verliert gerade seine Energie an den Schiedsrichter, der verliert seine Energie an die Tatsache, dass der Platz schlecht ist, weil das Wetter gerade wirklich kacke ist oder sonst was. So, wenn ich das ja schon mal für mich so verinnerlicht habe und sage, ey, das Bild von der Batterie, das hilft mir, wieso könnte das denn nicht dem einen oder anderen Spieler helfen? So, und dann kann man ja auch als Trainer viel, viel besser die Sache vermitteln und sagen, ey, ich merke das selber, ich habe selber meine Erfahrung gemacht, auch im ganz, ganz kleinen Rahmen. Und dann wird der Spieler vielleicht auch sagen, okay, das stimmt, ich will da nicht meine Energie an Sachen verschwenden, die ich selber so nicht kontrollieren kann.
Wenn wir jetzt in die Abschlussfrage reingehen, die ist jetzt seit der letzten Folge eine neue. Und das ist ja auch spannend, weil du diese doppelte Perspektive ja sogar hast. Einmal als Fußballtrainer hattest du ja angesprochen, aber eben auch als Mentalcoach. Und genau, also man macht ja als Trainer, du dann sogar als Trainer und als Mentalcoach so seine Erfahrungen und in der Zeit macht man ja auch selbst Fehler und merkt dann für sich, ja, okay, das hätte ich jetzt oder würde ich jetzt beim nächsten Mal anders machen. Deshalb ist meine Frage für die Hörer, was würdest du denen mitgeben? Was ist so der eine Fehler, wo du sagst, so, mach diesen Fehler nicht?
Eine Fehler macht diesen Fehler nicht. Gute Frage. Anstatt zu sagen, machen was nicht, würde ich vielleicht eher sagen, was man machen sollte. Und zwar, dass man offen sein sollte und auch Fehler akzeptieren und auch zugeben sollte. So ein Ich würde sagen, jetzt, gut, klar, das war jetzt im NLZ hier in Belgien, das war im U12-Bereich, ne, das, was wo ich das Gefühl hatte, dass am besten rübergekommen ist, war, wenn ich Fehler zugegeben habe. So, das war das Feedback, was die Spieler, die jungen Spieler mir dann auch vermittelt haben oder mir gegeben haben. So, und nicht nur die Spieler, sondern auch die Eltern. Ja, das war effektiv. Ich kann dafür vielleicht ein konkretes Beispiel, wenn ich das nenne. So, ich war mit der U12 Mannschaft waren wir in einem anderen LZ in Deutschland und da war aber kein Schiedsrichter vorhanden. So, und das waren wir dann gegen die andere Mannschaft ohne Schiedsrichter, so in dem Stil, ey, die Trainer, die werden das schon richtig managen. Also die werden schon richtig sagen, wann ein Foul ist, wann kein Foul ist und so weiter. So, und da war dann ein hitziges Spiel. Da waren so ein paar Situationen, wo man hätte sagen können, okay, das war eher Foul, war kein Foul. Und dann waren auch am Ende des Spiels, wurde es ein bisschen hitziger. Die Eltern von meiner Mannschaft, da war jetzt zum Beispiel ein Elternteil, wurde auch laut und sagt, ey, das war faul und so weiter. Und ja, das Spiel war danach zu Ende. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, hey, das war jetzt nicht meine Rolle. Ich war kein Schiedsrichter, sondern ich war hier als Trainer. Ja, und er sagte, aber es ist wichtig, die Spieler, die vertrauen dir und die fordern auch von dir, dass du sie auch, ich sag mal, verteidigst als Trainer. Ja? Das habe ich mir so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und dann effektiv, ein paar Tage später auch, hatten wir wieder Training und dann habe ich die Mannschaft genommen. Und das war mir auch wirklich ernst gemeint. Da habe ich ihnen gesagt, hey, ich glaube, ich hätte da mehr eingreifen sollen. Ich hätte da mehr für uns oder für euch einstehen sollen. Und ich kann euch versprechen, das werde ich in Zukunft machen. Und dann ist ein Junge, ist dann bei seinem Vater gegangen, der Vater, der dann auch viel diskutiert hatte. Und der hat mir dann eine Nachricht geschickt. So, da kommen wir jetzt noch ein bisschen Gänsehaut, wo er sagte, hey, dass er das noch nicht erlebt hat, da hat das Trainer sich selbst in Frage stellen. So, und das ist, glaube ich, so, und seitdem war das Eis natürlich gebrochen. Da konnte ich danach machen, nicht was ich wollte, aber auch, da war das Vertrauen da. Aber da muss man halt auch offen sein und auch mal Ze Fehler zugeben.
Ja, das ist ja auch, finde ich, also so ein sehr, ja, konstruktives Feedback gewesen, wo man dann auch, ja, gemerkt hat, so dass jetzt nicht so eine, keine Ahnung, also ich sehe einfach nur mein Kind und dessen Interessen, sondern wo wirklich so was hintersteckte, so, und dann kann man das, denke ich, auch gut annehmen. Ja, und wenn wir jetzt nochmal, du hast es ja positiv umgedreht, aber um jetzt nochmal meiner Frage treu zu bleiben, mache ich dann vielleicht nochmal so was Negatives draus. Den Fehler, den man nicht machen sollte, ist, glaube ich, so zu denken, dass man Fehler nicht zugeben darf als Trainer. Also ich
Genau,
glaube, dass
ja.
man oft einfach denkt, weiß ich nicht, dass man dann vielleicht Schwäche damit zeigt, so, und dass man sich durchsetzen muss und dass man diesen Fehler eben nicht machen sollte, ja, sich das zu trauen, einfach mal zu sagen, ja, okay, das hätte ich anders machen können, ja.
Ja, absolut. Ja, gut gesagt.
Dann, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Tjalf.
Und für die Hörer nochmal, ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen. Das heißt, da könnt ihr euch auf neue Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.